In diesem Kontext haben die Young Lords das Krankenhaus zweimal besetzt. Das erste Mal ging es eben spezifisch darum, dass die Gesundheitsversorgung nicht angemessen ist. Und beim zweiten Mal ging es vor allem darum, in den Vordergrund zu rücken, dass in einem Stadtteil, der extrem unter Drogen leidet, es keine Versorgung gibt für die Betroffenen, keine Prävention, keine Reha-Programme. Und sie haben das dann besetzt und gemeinsam mit den Leuten, die da auch gearbeitet haben und anderen Teilen der Community, ein Programm entwickelt für die Behandlung von Drogensucht.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des AK-Podcasts. Hier ist wieder Gina. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute wollen wir über Drogenpolitik sprechen und haben dafür Fahim Hemboum eingeladen. Bevor wir uns dem heutigen Inhalt widmen, aber wie so oft nochmal die Erinnerung, falls ihr noch kein Abo habt, schaut doch unter www.akweb.de/abo vorbei. Wir finanzieren uns nämlich nur durch eure Abos und bieten eine Vielzahl von Abo-Modellen an. Das ist also für alle was dabei. So. Jetzt, da das geschafft wäre, Fahim, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Fahim. Ich studiere, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren an der Uni. Ich habe Sozialwissenschaften gemacht, Afrikawissenschaften und viele Berührungspunkte mit anderen Fächern. Und seit Jahren arbeite ich freiberuflich als Journalist, Redakteur, Übersetzer und in der politischen Bildungsarbeit. Genau, und ich beschäftige mich vor allem eben mit der Geschichte von schwarzen Bewegungen in der Diaspora, in den Staaten, in Deutschland, aber auch auf dem Kontinent selbst. Das ist mein Fokus und mein Schwerpunkt.
Danke dir. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die heutige Folge und würde sagen, wir starten auch direkt mal rein. Warum ist denn Drogenpolitik auch ein linkes Thema?
Ich würde sagen, ganz allgemein, wenn wir uns auf Marx beziehen, es darum geht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist, dann gehört das auf jeden Fall dazu und das ist ein ziemlich zentraler Punkt, gerade weil der Kapitalismus immer wieder, wie wir auch gerade erleben, zyklisch Krisen und Kriege produziert, Lebensbedingungen verschlechtert, extremes Leid hervorbringt, was dann auf der anderen Seite eben bedeutet, Menschen suchen irgendwie nach Wegen, dieses Leid zu verringern. Das heißt, entweder weniger von dem psychischen und physischen Schmerz zu spüren, den man in seinem Leben erlebt, oder einfach überhaupt auf jedem Weg, der möglich ist, das Leben irgendwie zu ermöglichen, sich irgendwelche Wege zu suchen, um seine Miete zu bezahlen, um Lebensmittel zu bezahlen. Genau, ich glaube, deswegen ist es alleine einfach ein linkes Thema, weil es mit Ausbeutung verbunden ist, mit Unterdrückung verbunden ist, mit Umweltzerstörung etc.
In deinem Artikel beschreibst du ja dementsprechend auch Drogen nicht als Gesundheitsfrage, sondern als Teil kapitalistischer und rassistischer Herrschaft. Dabei werden marginalisierte, insbesondere schwarze Communities, doppelt getroffen. Kannst du einmal erklären, was du genau damit meinst?
Genau, das bezieht sich zum einen sozusagen auf die Produktionsbedingungen, wenn man sich die Produktion von Drogen als globalen Markt mit Arbeitsteilung, mit Handel, mit Distribution anschaut, dann ist es wie quasi in der normalen, legalen Wirtschaft sehr ähnlich. Es gibt die Zentren, in denen das Kapital operiert, dann gibt es die Orte, in denen unter extrem schlechten Bedingungen produziert wird. Natürlich eben auch, weil es quasi ein nicht regulierter Arbeitsmarkt ist mit sehr hohem Risiko für die Leute, die darin beschäftigt sind. Das heißt, die Bauern, die entweder Kokain oder Heroin letzten Endes produzieren, machen das unter einer ziemlich großen Gefahr für ihr eigenes Leben und sind natürlich auch nicht, wie normal möglich wäre, gewerkschaftlich organisiert, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz etc. Und dadurch, dass es eben in vielen der Länder in denen das stattfindet im globalen Süden, selbst nochmal die besonders unterdrückten Teile dieser Gesellschaften sind, bedeutet das eben auch da, es sind sehr oft schwarze Menschen, zum Beispiel in lateinamerikanischen Gesellschaften, die diese Arbeit machen, aber auch in Ländern, in Europa, in den Vereinigten Staaten, sind schwarze Menschen quasi von der untersten Stufe des Systems an eben besonders betroffen, dadurch, dass sie die Art von Arbeit machen, die einem hohen Risiko ausgesetzt ist, was Konfrontation mit der Polizei betrifft. Dann auf der anderen Seite eben, weil Gesetze von vorne schon darauf abzielen, besonders schwarze Menschen ins Visier zu nehmen. Das heißt, es gibt einfach unterschiedliche Gesetze für unterschiedliche Drogen, für unterschiedliche Viertel. Genau, je nachdem, was man sich dann anguckt, kann man halt sehen, dass in einer Gesellschaft, die schon anhand von weißer Vorherrschaft strukturiert ist, schwarze Menschen dann eben doppelt getroffen werden.
Du erwähnst in deinem Artikel dann ja gleichzeitig auch, dass Drogen aus dem schwarzen Musikbusiness aber auch nicht mehr wegzudenken sind. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch?
Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, auch wenn man das vielleicht nicht idealisieren sollte, diese Vorstellung, die es ja eigentlich gibt von Rap, von Hip-Hop als Black CNN, also einfach sozusagen die Verhältnisse zu beschreiben ohne Filter, die normalerweise in den Medien nicht aufgegriffen werden oder die eben in einem negativen Licht zu sehen sind, vor allem, was ja schon von Anfang an ein Element war von sehr viel schwarzer Kultur, nicht nur Rap, sondern auch Blues, Funk, Soul, die Lebensrealität eben zu beschreiben. Dann gibt es natürlich diesen anderen Effekt, der eher durch Gangster-Rap und die Kommerzialisierung in den 90er und besonders 2000er Jahren gekommen ist, dass eben dieser Lebensstil auf einmal nicht mehr was ist, was ich einfach beschreibe als jemand, der das lebt und beobachtet und vielleicht auch versucht, nicht nur da als einzelne Person, die betroffen ist, irgendwie rauszukommen, sondern auch mich zu organisieren, politische Positionen zu verbreiten, mich zu organisieren, wie es ja ganz stark der Fall war eben mit Gruppen wie Public Enemy, am Anfang Brand Nubian, Poor Righteous Teachers, KRS-One, Dead Press, sondern auf einmal geht es darum, es ist Geld, alle möglichen Konsumgüter, die auf einmal in Reichweite sind, was normalerweise mit einem Job unterhalb des Mindestlohns nicht vorstellbar ist.
Ja, voll spannend. Eine Kernthese, die ich aus deinem Artikel rausgelesen habe, ist ja auch, dass Drogenhandel in dem Ausmaß, in dem er in den USA stattfand und auch stattfindet, ohne Verbindung zu Politik, Finanzwelt und Sicherheitsapparaten kaum denkbar wäre. Wenn man jetzt über die Verzahnung von Staat und Drogenmarkt spricht, dann kann man ja auch sehr schnell bei so Verschwörungserzählungen landen. Und gleichzeitig gibt's ja einige reale Fälle, wie zum Beispiel die Iran-Contra-Affäre. Wie eng sind denn Staaten und Drogenökonomie eigentlich miteinander verbunden?
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, bei dem es viele Verbindungen gibt. In Pipe Dream Blues von Clarence Luzzane zum Beispiel geht es darum, dass der Krieg gegen die Drogen, War on Drugs und der extreme Antikommunismus in den Vereinigten Staaten sehr eng miteinander verzahnt sind und eigentlich in der Geschichte immer Hand in Hand gehen. Sei es international in Bezug auf Außenpolitik oder eben auch in den USA selbst gegen die schwarzen Organisationen oder allgemein linksradikale kommunistische Organisationen, was dann sozusagen dazu geführt hat, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg besonders in verschiedenen Teilen der Welt Allianzen gab zwischen der CIA oder schon ihrer Vorgängerorganisation und rechten Organisationen oder Paramilitärs, Milizen, die eben die antikommunistisch waren, kommunistische Bewegungen bekämpft haben, nationalistisch orientiert waren oder einfach nur im Fall zum Beispiel der italienischen Mafia entstanden sind, um kapitalistische Profite zu verteidigen. Und die CIA hat zum Beispiel verschiedene von diesen Bewegungen entweder finanziell unterstützt oder mit Waffen unterstützt, eben auch gezielt mit der Verbindung und dem Benefit sozusagen, kommunistische Bewegungen zu bekämpfen und im Gegenzug dafür dann ein Auge zuzudrücken, was deren Verbreitung im Drogenhandel angeht. Und natürlich gerade in Situationen, wo die Weltwirtschaft eh wieder schwächer wird, wo es mehr Krisen gibt, bedeutet das dann natürlich, dass diese Bewegungen dann dadurch stärker werden und linke Bewegungen unter sehr großen Druck geraten, weil sie nicht mit den gleichen finanziellen Mitteln operieren können.
Genau, zum War on Drugs hatte ich mir auch noch eine Frage aufgeschrieben, weil du darüber ja auch schreibst, dass eben dieser War on Drugs und auch die Drogenschwemme selbst im Grunde zu einem Krieg gegen schwarze Communities geworden sind. Wie sieht das konkret aus?
Also, genau, zum einen gibt es zum Beispiel historisch schon von Anfang 1900, also lange bevor wir von den modernen Krisen sprechen oder von den Wellen von Kokain und Crack und Heroin oder jetzt der Opioid-Krise, dass in Zeitungsartikeln und in Radioberichten zum Beispiel schwarze oder mexikanische Marihuana-KonsumentInnen als besonders gefährlich, brutal dargestellt wurden, dass eben von ihnen ein Risiko ausgeht für die weiße Gesellschaft, dass sie mehr Gewalt ausüben, dass es dadurch eine übermenschliche Kraft oder Stärke gibt, die sie halt eben sehr gefährlich, sehr schwer zu kontrollieren macht. Und das wiederholt sich sozusagen mit eben Marihuana, mit Kokain, dass Gruppen, die sowieso schon im Vorhinein gesellschaftlich nicht erwünscht sind, also wir reden ja in der Zeit auch über Segregation, dass sozusagen quasi schon bevor die Sklaverei offiziell abgeschafft wurde, dann Jim Crow, immer wieder die gleichen oder sehr ähnliche Erzählungen verbreitet werden, dann geht damit einher auch, dass allgemein, wenn Menschen sowieso schon in erhöhtem Maß von Polizeigewalt betroffen sind oder viele Dinge kriminalisiert werden, die bei anderen Menschen nicht kriminalisiert werden, selbst wenn es minimale Vergehen sind, sei es jemand, der ohne Papiere Auto fährt oder ein abgelaufenes Kennzeichen hat oder bei Rot über die Ampel geht, erhöhte Polizeipräsenz in schwarzen Communities führt in diesem Kontext dazu, dass alle sehr viel mehr kontrolliert werden, sehr viel öfter festgenommen werden, mehr Geldstrafen zu zahlen haben, schneller ins Gefängnis kommen. Und dann gibt es noch spezielle Gesetze, die zum Beispiel den Besitz von geringen Mengen Crack sehr viel härter bestraft haben als den Besitz von geringen Mengen Kokain. In einem Kontext, in dem zum Beispiel Crack bei schwarzen Menschen mehr verbreitet war und Kokain eben bei weißen Menschen mehr verbreitet war, die dann aber nur Bewährungsstrafen bekommen haben, während schwarze Menschen direkt für mehrere Jahre ins Gefängnis müssten.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akweb.de/abo.
In deinem Artikel gehst du ja auch viel auf die Black Panthers ein, die, wie du schreibst, sehr strikte Regeln im Umgang mit Drogen hatten. Magst du einmal erklären, wie diese Regeln aussahen und auch, wie sich die Ansätze von den Black Panthers von liberaler Drogenpolitik unterschieden haben?
Genau. Die Panthers haben sozusagen den Konsum von Drogen verboten, wobei Drogen in dem Fall tatsächlich nicht Cannabis einschließen, sondern eben Heroin, Kokain und gesagt, unter dem Einfluss von Drogen kann jemand nicht unsere Politik vertreten oder uns nicht repräsentieren in der Community, auf der Straße, auf einer politischen Ebene. Ähnlich bei den Young Lords zum Beispiel, die, wenn sie jemanden gefunden haben, auf der Straße, der Drogen verkauft hat, haben sie ihm die Drogen abgenommen, vor seinen Augen und vor den Augen von allen in den Abfluss gekippt. Beim nächsten Mal haben sie die Person mit auf ein Hochhaus genommen, an den Beinen kopfüber runterhängen lassen, bis halt alles aus seinen Taschen fällt und gesagt, okay, beim nächsten Mal lassen wir dich auch fallen. Also es gab schon sehr drastische Ansätze sozusagen. Aus einem Verständnis heraus, dass Drogen eine Form von chemischem Krieg, Genozid gegen die eigene Bevölkerung darstellen. Wobei man natürlich unterscheidet eben zwischen den Menschen, die Drogen konsumieren, mit denen man arbeiten will, denen man helfen will, und den Menschen, die Drogen verkaufen, davon profitieren und sich bereichern letzten Endes. Was natürlich auch bedeutet, auf der Ebene von politischer Organisation Menschen Alternativen zu bieten, dafür zu sorgen, dass sie Jobs finden, dafür zu sorgen, dass sie sichere Wohnungen haben und so weiter. Und das ist eben was, was man auf dieser Ebene von politischer Organisation durchsetzen konnte zu dieser Zeit.
Mhm. Ein wichtiger Ort, den du in deinem Artikel erwähnt hast, war das Lincoln Hospital in der Bronx in New York. Genau, wo die eben erwähnten Young Lords und Mutulu Shakur in den 1970er Jahren das Krankenhaus besetzten. Kannst du darüber nochmal ein bisschen erzählen, was so besonders an dieser Besetzung war?
Der Kontext war sozusagen, dass das Krankenhaus wie ein Krankenhaus in einem Bürgerkrieg war. Also Menschen sind mit extremen Verletzungen reingekommen. Es war auch als Schlachthaus bekannt. Das heißt, die Zustände im Krankenhaus selber waren nicht gerecht für die Behandlung von Menschen. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Menschen gestorben sind, dass ihnen nicht angemessen geholfen werden konnte. Und es wurde sozusagen von staatlicher Seite einfach vernachlässigt. In diesem Kontext haben die Young Lords das Krankenhaus zweimal besetzt. Das erste Mal ging es eben spezifisch darum, dass die Gesundheitsversorgung nicht angemessen ist. Und beim zweiten Mal ging es vor allem darum, in den Vordergrund zu rücken, dass in einem Stadtteil, der extrem unter Drogen leidet, es keine Versorgung gibt für die Betroffenen, keine Prävention, keine Reha-Programme. Und sie haben das dann besetzt und gemeinsam mit den Leuten, die da auch gearbeitet haben und anderen Teilen der Community, ein Programm entwickelt für die Behandlung von Drogensucht. Und das Besondere war eben, dass in diesem Programm die meisten freiwillig gearbeitet haben, ehrenamtlich, selber ehemals Abhängige waren, die quasi genau diese Lebensbedingungen kannten, die den gleichen Leidensweg hatten, die Angehörige hatten, die vielleicht an einer Überdosis gestorben sind oder im Gefängnis gesessen haben. Und durch einen mehr oder weniger Zufall hat Mutulu Shakur durch Yuriko Chiyama, die auch sehr eng mit Malcolm X befreundet war, bei einem Besuch in Chinatown, als seine zwei Kinder einen Unfall hatten, eben entdeckt, wie Akupunktur bei bestimmten Beschwerden helfen konnte. Und dann gab es die Idee, ob man nicht Leute ausbilden kann in Akupunktur, um eben bestimmte Symptome des Entzugs oder allgemein auch bestimmte Probleme, die die Leute einfach hatten, wie Stress, Schmerzen, Angstzustände, damit ein bisschen lindern kann. Dann sind verschiedene Menschen aus diesem Krankenhaus nach Kanada gegangen, wo es zu dieser Zeit quasi jemanden gab, der Akupunktur unterrichtet hat, und haben das studiert. Einige von denen mit vorheriger klassischer medizinischer Ausbildung, die auch als Ärztin in dem Krankenhaus gearbeitet haben, und andere wie Mutulu Shakur, die einfach Aktivisten waren, und haben dann dieses Programm aufgestellt, bei dem Leute dann gekommen sind, verschiedene Punkte hatten, zum Beispiel die Ohren, in denen sie dann eine Akupunkturtherapie bekommen haben, was ihnen dabei geholfen hat, zusammen mit allgemein politischer Aufklärung und Aktivismus, sich erstmal selbst ihre Situation zu erklären und dann auch weiter aktiv zu werden. Und viele sind über dieses Programm auch selbst zu Akupunkturpraktizierenden geworden. Und die größte nationale Akupunkturorganisation, die es in den Vereinigten Staaten gibt, geht auch auf dieses Programm zurück.
Okay, das ist ja mega spannend. Das wusste ich auch noch gar nicht. Gibt es denn heute in den USA oder auch allgemein noch linke Debatten über so kollektive Antworten auf Sucht?
Ich glaube, was vor allem eine große Rolle spielt momentan, ist, dass viele diese Geschichten wiederentdecken, weil sehr viel davon verloren gegangen ist. Also nach den 60ern, in den 70ern waren schon sehr viele im Gefängnis, viele sind in den Untergrund gegangen. Das Krankenhaus zum Beispiel war ständig Angriffen durch die Stadt ausgesetzt, die natürlich gesagt hat, das können wir nicht mehr dulden, dass Terroristen hier ihre Basis aufbauen. Zu dem Zeitpunkt hatten die Leute schon angefangen, sich zu organisieren und wie eine Art von Partei der sich selbst heilenden Abhängigen sozusagen aufzubauen, die auf die Straße gegangen sind und natürlich die staatliche Politik angeklagt haben. Mutule Shakur, andere, die in der Black Liberation Army waren, mussten in den Untergrund gehen, wurden verfolgt, wurden mit extrem vielen fabrizierten Klagen überschüttet. Dann gab es natürlich auch sehr viel Gewalt und Konfrontation mit der Polizei. Viel von der Geschichte ist einfach in Vergessenheit geraten. Und das sind Menschen, die jetzt teilweise in ihren 60ern, 70ern, 80ern sind, immer noch im Gefängnis, teilweise unter den schlimmsten Bedingungen, ohne Gesundheitsversorgung, die mehr oder weniger erst entlassen werden, wenn klar ist, dass sie eh im Laufe von kurzer Zeit sterben werden. Und viel von dieser Geschichte konnte bisher nicht wirklich vermittelt werden. Und in den aktuellen Kämpfen der letzten Jahre, also eigentlich seit dem Aufkommen von Black Lives Matter als Trend, als Bewegung in den sozialen Medien und auf den Straßen, gibt es eher viel, was so wirkt, als würden Leute bestimmte Konzepte neu entdecken, obwohl sie eigentlich schon eine lange Geschichte haben und eben einfach nur nicht weitergegeben werden konnten, weil Menschen in Gefängnissen sitzen, jahrzehntelang isoliert waren teilweise. Und ich glaube, es geht darum, eher wieder an dieses Wissen anzuknüpfen und zu gucken, was funktioniert für unsere Zeit. Also viele, viele Ansätze eben von den Panthers, aber auch von den Young Lords, waren ja so erfolgreich, weil sie eben Menschen sozusagen ihre Würde wiedergegeben haben. Was sehr oft nicht passiert im Kontext von zum Beispiel sozialer Arbeit, im Kontext von einer städtischen Politik, die eher auf Verdrängung orientiert ist oder zu überlegen, vielleicht ja, ein sicherer Konsumraum, aber möglichst weit weg vom Stadtzentrum oder nicht so gut zu erreichen und nur unter Vorlage von Ausweis und alles wird aufgeschrieben und dokumentiert, dass sich die Leute eben schon gar nicht wirklich da reintrauen.
Und würdest du aber sagen, dass in diesem so Wiederentdecken, was du gerade beschrieben hast, es auch so um dann zum Beispiel Drogenpolitik und so Antworten auf Sucht geht? Also dass das auch Sachen sind, die wiederentdeckt werden? Oder sind es eher auch andere Inhalte, die da gerade viel besprochen werden?
Also ich glaube schon, wie man in den letzten Jahren sehen kann, dass bestimmte Fragen wie Dekriminalisierung extrem wichtig sind, was immer mehr Leute fordern. Und dass es aber eigentlich ein konstanter Kampf ist gegenüber von Leuten, die eher mehr Sicherheitspolitik fordern. Also das ist historisch immer so gewesen. Auch innerhalb der schwarzen Communities gab es Menschen, die für ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis sozusagen auch einen Pakt mit der Polizei geschlossen haben. Wahrscheinlich ist das beste Beispiel dafür sozusagen die Popularität von Kamala Harris und gleichzeitig ihre Geschichte als Staatsanwältin und aber auch in Berlin, in Deutschland, in vielen anderen Städten sehen wir das auf lokaler Ebene. Für mich wäre jetzt ein Beispiel eben der Leopoldplatz, wo dann in jede zweite Woche gefühlt es eine Reportage gibt über Initiativen von Leuten, die auch da wohnen, die natürlich ein Problem haben mit der Situation, was aber nicht dazu führt, dass sie sich irgendwie antiautoritär organisieren, sondern dass es darum geht, die Haustüren müssen besser gesichert werden, damit niemand nachts hier reinkommt. Wir brauchen mehr Kameras, wir brauchen permanente Beleuchtung, wir brauchen mehr Polizei und Securities. Und am Ende kommen wir immer wieder bei mehr Verdrängung an.
Ja. Andersrum wird ja auch in einigen linken Milieus Drogenkonsum ziemlich romantisiert. Und so unter dem Schlagwort Hedonismus in emanzipative Politik umgemünzt oder zumindest versucht umzumünzen. Dann gibt es wieder andere, die den Drogenkonsum strikt ablehnen. Gab ja auch zum Beispiel mal die Kampagne vom Jugendwiderstand mit Zerstöre nicht dich, zerstöre den Feind und so weiter. Also eine Vielzahl an Herangehensweisen. Was würdest du denn sagen, wie könnten linke Konzepte aussehen, die gegen die Kriminalisierung von Konsum und aber auch gegen die Verelendung durch Drogen vorgehen?
Ich denke, da müsste man eben auch quasi ansetzen, wieder eine neue Art von gemeinschaftlicher Politik von unten zu entdecken, sozusagen. Also ich kenne beide Seiten aus meiner eigenen Vergangenheit und Berührungspunkte mit verschiedenen linken Gruppen sehr gut. Und ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, als Menschen, die sich politisch organisieren, so strikte Regelkataloge aufzustellen, an denen sich alle Menschen orientieren müssen. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch nicht unbedingt, dass das Beste ist, immer zu sagen, wir sind alle erwachsen und wir wissen schon am besten, was wir machen und wie wir das machen. Ich glaube, man muss eine richtige Art von Kommunikation darüber finden. Es ist eine Tatsache, dass bestimmte Organisationen in der Art, wie sie mit solchen Fragen umgehen, sich ein bisschen selbst im Weg stehen. Ich glaube, ein Gedanke von früher ist so ein bisschen, als Person, die wirklich sehr in politische Arbeit involviert ist, habe ich nicht unbedingt Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen. Und ich glaube, besonders in Berlin, vielleicht müssen Menschen aus anderen Städten nochmal kommentieren, aber besonders in Berlin ist Politik auch immer eine sehr spezifisch mit Lifestyle verbundene Sache. Und oft fallen Entscheidungen zwischen noch 2-3 Stunden auf einer Party oder ich gehe morgen um 5 Uhr zu einem Streikposten und unterstütze die Leute von der Charité, doch zugunsten der Party aus. Und ich glaube, das ist letzten Endes die Frage, was für Politik wollen wir machen und wie können wir die umsetzen? Und wenn wir diese Diskussion führen, glaube ich, dann kommen wir schon dahin, dass bestimmte Entscheidungen kann ich eigentlich nicht so treffen, wenn ich es ernst meine mit meiner Politik. Natürlich muss man auch immer beachten, dass es Menschen gibt, die unterschiedliche Kapazitäten haben. Also ich habe nicht die gleiche Zeit, die ich vor 10 Jahren hatte. Ich habe nicht die gleiche Energie. Und natürlich muss ich was finden, was irgendwie meinen Kapazitäten entspricht. Aber innerhalb dieser Kapazitäten gibt es eben Sachen, die sinnvoller für mich sind und sinnvoller für die Bewegung sind und politisch mehr bewirken können. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die führen verschiedene Teile linke Organisationen in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder mit unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Ich glaube, wir kommen immer weiter in die Richtung, dass es eben darum geht, wie können wir eine zeitgemäße Art von Klassenpolitik machen? Alleine, dass so viel innerhalb der Linkspartei auch darüber geredet wird, während, wenn man vor 10, 15 Jahren die gleichen Sachen gesagt hat, man aus allen Ecken schräg angeguckt wurde. Ich glaube, daran sieht man schon, diese Fragen spielen eine größere Rolle. Am Ende sind wir aber vielleicht noch nicht bei der besten Umsetzung angelangt.
Und ganz konkret würdest du sagen, was könnten Linke heute noch von den Politiken der Panthers mitnehmen?
Ich glaube, eine Art von Ernsthaftigkeit, die eben heute oft fehlt, was aber auch generell ein Problem unserer Zeit ist, die nicht nur die Panthers, auch andere Organisationen, Bewegungen, wenn sie in den Untergrund gehen mussten, konnten sie immer noch auf sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung zurückgreifen, auch von Leuten, die das öffentlich niemals äußern würden, weil sie vielleicht in Situationen waren, wo sie sich das nicht leisten könnten, wenn sie ihren Job verlieren würden oder so. Aber Leute waren jahrelang aktiv und man kannte sie, weil sie Zeitungen verteilt haben, weil sie Frühstücksprogramme organisiert haben, weil sie Bildung organisiert haben. Und gerade wenn Politik heute sehr stark verbunden ist mit sozialen Medien, mit Namen und Gesichtern, dann ist es oft so, dass Sachen, die eben nicht fotografisch ansprechend sind, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind, einfach nicht so attraktiv sind für uns. Und am Ende geht es ja aber eigentlich um kollektive Praxis. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob unter einem Text mein Name steht oder nichts steht, solange der Text existiert und Leute ihn lesen und was daraus für sich mitnehmen können.
Mehr wieder auch in die Unattraktivität kommen quasi. Von mir aus sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Außer du möchtest noch irgendwas hinzufügen, Fahim?
Ich habe natürlich ungefähr dreimal so viele Notizen gehabt, aber ich vertraue, dass ihr da eine gute Zusammenfassung schafft.
Ja, ich fand es auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Folge. Sehr spannende Einblicke. Danke, dass du da warst. Unbedingt bitte Fahims Artikel im aktuellen Schwerpunkt lesen und natürlich auch alle anderen Artikel in der Ausgabe. Und hinterlasst uns wie immer gerne eine Bewertung für den Podcast. Empfehlt uns weiter an Friends, Family, Genossinnen und so weiter. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.